meine Damen und Herren, begrüßt mit mir euren Freund im Ohr in aufgeregten Zeiten, den Ben spricht Podcast.
Man hat das Gefühl, so mit dabei zu sein, wie in einem Kreis von Freunden zu sitzen und zuzuhören.
Über 200 Folgen jetzt.
Super Gastgeber.
Total interessant, abwechslungsreich.
Geile Gäste.
Mit sehr viel Herzblut ausgestattet.
Inspirierend, bereichernd.
Die unterschiedlichsten Themen.
Immer am Start diese... Na, wie heißt's?
Ben-typische Art.
Ja, was ich mich frage, ist, warum soll man sich das anhören?
Weil er für ein Biefke einen wirklich guten Schmäh hat.
Freunde, herzlich willkommen zur Folge 243. Es hat sich einiges angesammelt. Ich hab, glaube ich, Notizen für die nächsten zwei Solo-Folgen genug. Wir werden heute definitiv mal über meine frische Ehe sprechen. Dann meinen ersten selbstveranstalteten Weinabend. Und es ist fast schon so ein immer wiederkehrendes Thema im Podcast, die Zigeuner auf Ibiza. Da gibt es auch eine Anekdote aus unserer Hochzeitsreise. Notizbuch führen, habe ich mir hier notiert. Darüber werden wir sprechen. Und ich lese heute wirklich mal einiges von Hörern vor, die mir E-Mails geschrieben haben oder Telegram-Nachrichten oder was auch immer. Und eins vorab noch, das ist auch ganz wichtig, auf Patreon gibt es eine Trilogie mit meinem Hörer und Supporter Merlin, von der jetzt es sind insgesamt drei Teile und zwei davon sind jetzt online und wir beantworten da unglaublich wichtige, aber auch zum Teil schwachsinnige Fragen, würde ich sagen. Das ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Wir haben das alles am Stück aufgenommen. Ich habe drei Teile draus gemacht. Ich glaube, wir haben nur aufgehört, weil mir irgendwann die Stimme versagt hat. Also wir haben... Ich glaube, es waren fast 4 Stunden. Und ja, wie zum Beispiel haben wir über Aaron Carter. Welcher Aaron Carter-Song, die Frage hat der Daniel gestellt, welcher Aaron Carter-Song hat uns am meisten geprägt? Und also nochmal Appell an alle, die den Podcast hören, aber ihn nicht auf Patreon zahlen wollen. Macht es einfach. Ne? Erstens, weil viele Leute abgesprungen sind, dadurch, dass ich die Telegram-Gruppe geschlossen habe oder aus anderen Gründen, werden wir später auch noch drüber sprechen. Und zweitens, weil ich wirklich glaube, dass die Inhalte unterhaltsam und förderlich sind für jeden. Kommende Folge, die nehme ich jetzt direkt am Montag auf, wenn ihr das hört, also morgen, da werde ich einen Gast haben, da werden wir das Jahr 1954, werden wir uns zu Gemüte führen. Da wurde mir ein Buch vorgeschlagen, der Autor hatte Lust und dann dachte ich, Wahnsinn, ne? Also das war ein Buch, aber das werden wir in der Folge genau besprechen. Unheimlich geil. Ich habe jetzt den Anfang gelesen, wie ein Jahr mal so komplett beleuchtet wird und das Ganze so zeitgeschichtlich einsortiert wird. Unheimlich interessant, also da habe ich Bock drauf. Und ich habe daraufhin dann auch nochmal Dr. Walter Ziegler angefragt, dass wir vielleicht in den nächsten Wochen auch die 60er und 70er Jahre, in denen er ja so aktiv war, auch nochmal so beleuchten können. Dann hätten wir in den nächsten Wochen so ein bisschen... deutsche Geschichte aus, ne, und ein paar Anekdoten aus den Jahren, aber auch so ein bisschen Zeitgefühl und so weiter. Ne? Das finde ich geil. Ich hoffe, das haut alles so hin. Wir sprechen als erstes mal über die letzten Wochen. Es hat sich ja tatsächlich meine Hochzeit ereignet und da gibt es ja immer so dieses Ding, oh je, ist das jetzt der schönste Tag im Leben? Und oftmals... sieht man das ja so als Mann, denkt man, ah ja, das muss jetzt für die Frau irgendwie der schönste Tag im Leben sein. Da ist auch viel Matrix-Bullshit dabei, ne? Ganz klar, weil, ja, also ich glaube, die Erwartungshaltung daran, dass der schönste Tag in dem Leben einer Frau sein soll, die Erwartungshaltung, die sorgt dafür, dass es definitiv nicht der schönste Tag im Leben wird. Und dann habe ich mir danach aber Gedanken darüber gemacht, krass, was war eigentlich jetzt ein schönerer Tag als der? Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gab keinen. Also von daher kam ich zu dem Entschluss, geil, das war auch der schönste Tag in deinem Leben. Und ich habe mir echt lange darüber Gedanken gemacht, warum das so war. Und ich will es mal so formulieren, Also erstmal kam mir die Entscheidung, dass wir jetzt irgendwie heiraten, so relativ spontan. Ich habe meiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht in Paris und dann haben wir entschieden, okay, jetzt heiraten wir noch dieses Jahr und jetzt gucken wir mal, wie es dann mit den Corona-Auflagen ist und Gott weiß was und haben denn überhaupt alle Zeit. Und dann hat das alles innerhalb von einer Woche einfach gepasst, wie die Faust aufs Auge. Wir haben dann in unserer Heimat auf der Reichsburg Cochem geheiratet, total traumhaft war, also standesamtlich, und sind dann von meinem Schwager im Fiat 500 durch die Gegend gefahren, haben geile Bilder gemacht und haben natürlich nur die absolut engsten Freunde und Familie eingeladen. Das waren dann am Ende 25 Leute und also wirklich ganz, ganz eng, auch teilweise von besten Freunden von mir noch nicht mal der Partner dazu, damit das alles passt mit diesem standesamtlichen Ding. Und genau, wollten dann auch die Feier später in genau dem gleichen Kreis dann machen. Und es war wirklich richtig, richtig, richtig geil. Es war wirklich ein Tag. Und dann habe ich mir überlegt, warum, ne? Und ich hatte vorher wirklich Bedenken, dass ich dachte, hey, ich bin jemand, der immer so in dem Modus lebt. So, jetzt haken wir das noch ab und jetzt müssen wir als Nächstes noch das machen und bam. Und dann habe ich oftmals, ziehe ich Glück daraus, dass ich die Dinge erledigt habe, abgehakt habe und mich dann daran erfreue, dass jetzt der Moment da ist, wo das alles erledigt ist und ich genieße das so. Ne? Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt eine längere Zeit habe, jetzt vor dem freien Wochenende, dann weiß ich, geil, jetzt putze ich hier noch die Bude, mache ich da die Flasche Wein, die ich morgen trinken will, die stelle ich kalt. Jetzt gehe ich dann noch arbeiten, dann habe ich dies, habe ich jenes, den Podcast, der ist schon fertig auf den Servern und so weiter. Und dann kommt dieser Moment, und wo man das dann genießt. Das ist natürlich nur ein kleiner Moment des Glücks, weil dann kommen andere Dinge, die man machen will und so weiter. Und ich habe an dem Tag festgestellt, dass das alles weg war. Es gab nichts abzuhaken, es gab nichts weiter jetzt noch zu erledigen und so weiter, sondern ich habe wirklich jeden Moment genossen. Ich weiß noch, als ich dann meine jetzige Frau abgeholt habe von ihrem Elternhaus mit dem Auto, mit dem Fiat, mit dem kleinen Ding. Und wir haben wirklich bei traumhaftem Wetter an der Mosel wunderschöne Fotos gemacht. Es war so, dass ich jeden Moment einfach genossen habe und gemerkt habe, geil, ich bin ein reicher Mann. Und in diesem Mantra hat der ganze Tag einfach stattgefunden. Und es war wirklich ein absolutes, ja, höchst ein Hochgefühl, würde ich mal sagen, dass so eine Mischung aus Dankbarkeit und auch immer wieder die Gestaltungskraft, die in den letzten Wochen dann dazu geführt hat, dass man einfach die geilsten Leute dann einlädt, die geilsten Locations dann einfach hat und so weiter. Es hat alles so zusammengepasst, dass ich gedacht habe, geil, es ist einfach nur ein richtig, richtig tiefes Gefühl. So, ne, haben dann noch im Weinkeller dann gefeiert mit allen. Ich habe um Mitternacht so ein Bierfass nur aufgeschlagen. Dann habe ich meine Tracht angezogen und wir haben noch eine bayerische Stunde einfach gemacht und hatten geile Weine, schöne Reden. Also es war wirklich, dass ich in dem ganzen Urlaub danach sind wir 2 Wochen nach Ibiza gefahren, wirklich in Dankbarkeit noch lange, lange, lange gezehrt habe. Und ich war so happy, dass das vielen, vielen anderen auch so ging. Und was ziehe ich jetzt da raus? Und das ist was Geiles, was ich sagen muss, ist diese Gestaltungskraft, die in diesem Moment, in diesem Tag mündete, ne, die hat man natürlich immer im Alltag. Ne? Man kann immer gewisse Momente gestalten, man kann immer den Menschen sagen, warum man sie liebt, warum man dankbar ist, warum man glücklich ist, diese Menschen im Leben zu haben. Und dieser Pool an Freude, den man dann für sich und andere generieren kann, das hängt natürlich nicht nur an diesem einen Tag fest. Weshalb ich, glaube ich, da nochmal jetzt an einem Punkt bin, wo ich sage, das will ich viel mehr in meinem Leben haben und in meinem viel diese Verantwortung, aber auch diese Macht, diese Kraft, die will ich viel mehr Einzug erhalten lassen in meinem Leben. Was ist das für ein Schachtelsatz? Aber ich mache es an einem Beispiel fest. einer der ersten Momente, wo ich dann wusste, okay, das hier war jetzt nicht einfach nur die Hochzeit und jetzt sind wir dankbar und jetzt ist das alles gut, sondern ich habe sofort überlegt, wie kann man Teile des Abends in weitere Abend einfach transformieren. Ne? Daraus habe ich dann so einen kleinen Weinabend entwickelt, da spreche ich vielleicht später noch zu. Nee, ich kann ja jetzt mal drüber erzählen, genau. Da habe ich einen Weinabend so entwickelt, wo ich gesagt habe, hey, die weinaffinen Menschen in meinem Umfeld, Freunde, die da interessiert sind, aber auch so Professionelle aus dem Umfeld, die lade ich schön geschlossen ein zu Bennys erstem Weinabend und dann machen wir ein Thema, versuchen uns der Sache zu nähern. Ne? Und dann dachte ich zuerst, ja, kann ja jeder eine Flasche mitbringen und dann gucken wir mal, machen vielleicht in schwarzen Gläsern, Blindverkostung, Rebsorten raten, was auch immer. Und dann dachte ich, nee, warum? Lass uns doch mal 2019 das Jahr festlegen, lass uns sagen Riesling, große Gewächse, also der beste trockene Riesling eines Weinguts, die dann im VDP oder im Bernkastelring organisiert sind. Und dann lade ich 7 Leute ein, da kriegt jeder ein ordentliches Glas, 10 cl, 100 Milliliter. Und genau, dann trinken wir die miteinander und verköstigen die. Und dann wissen wir nachher, hey, was war der Jahrgang? Dann kommen verschiedene Weine zusammen. Ne? Also jeder sollte eine Flasche mitbringen. Und dann wissen wir, hey, von wem ist die? Hat er vielleicht noch eine Story dazu? Und so weiter. Und es war ein wirklich extrem schöner Abend. Ein Problem gab es. Ich habe Weine dann bei Lobenberg, gute-weine.de, das muss ich wirklich mal empfehlen, den Laden. Es gibt viele Weinläden, wo man Wein bestellen kann online, aber ich würde sagen, bei Lobenberg, die Website ist super, die Filterfunktionen sind grandios. Jeder Wein, der da zu kaufen ist, sagt Lobenberg selbst, das ist ein Wein, den er selbst mag. Auch große Weingüter, die sehr renommiert sind, führt er nicht. Aus unterschiedlichen Gründen an. Also es ist einfach ein toller Laden, ist auch ein tolles Online-Erlebnis auf der Webseite da unterwegs zu sein. Und leider haben die Logistik in ihrem Lager umgestellt, weshalb teilweise die Lieferzeiten extrem lang sind. Und dann habe ich schon 8 Tage vorher bestellt und so auch viele andere von denen, die am Weinabend eingeladen waren. Und es wurde wirklich knapp. So, ne, dann bin ich an die Mosel gefahren, schon am Freitag. Meine Kiste kam dann am Samstag hier an. Das wusste ich vorher. Ich habe da angerufen. Das heißt, ich musste noch irgendwo ein großes Gewächs herbekommen. Und dann war ich in der Pfalz. Das ist ja, wenn man von München an die Mosel fährt, ist die komplette A61, dieses Stück, die 160, 70 Kilometer, führen durch die Weinbaugebiete Rheinhessen, ich weiß nicht, Rheingau, weiß ich nicht, ob das dann noch, jedenfalls Rheinhessen, Pfalz und so weiter. Und da dachte ich, ah ja, dann gucke ich mir doch mal genau an, wo kann ich denn da, bei welchem Winzer kann ich denn dann anhalten. Und ja, bin dann Weingut Philipp Kuhn, Weingut Knipser, habe ich dann angehalten und habe dann noch große Gewächse da besorgt. Das war lustig beim Philipp Kuhn, der hat, ich glaube, paar Tage vorher oder sowas, hat er in irgendeinem Preis bester Riesling 2020 hat er gewonnen. Das ist der Saumagen, ne, großes Gewächs. Und dann dachte ich, was ist denn hier los? Ne? Also ich war schon bei renommierten Winzern jetzt so an der Mosel und Gott weiß was, auch Leute, die dann so Verköstigungs Vinotheken, sage ich mal, haben, wo das dann ein bisschen kommerzieller ist. Aber das, was da los war, habe ich noch nie erlebt. Ne? Also da war wirklich fast wie in einer Kneipe, waren da 10, 15 Leute, 3 Angestellte und ich dachte, lecco mio. Ne? Und dann habe ich den Saumagen noch probiert, der den Bester Riesling gewonnen hat. Und dann habe ich mir da noch eine Flasche mitgenommen. Und es war echt ein schönes Erlebnis. Also man kann wirklich mal gucken, wenn man in Deutschland unterwegs ist. Da gibt es auch das Buch, was mir jemand geschenkt hat. Ich habe jetzt den Titel nicht. Weingüter entlang der Autobahn. Da kann man wirklich mal reingucken. Hochinteressant. Und der Porsche-Fahrer, da gab es einen Porsche-Fahrer, der war wirklich, der stand an der Theke da mit Philipp Kuhn. Und er sah aus wie der Schauspieler von hier Gottes Gemetzels. Ich weiß nie, wie die heißen. Udo Walz. Es gibt einen Friseur, der so heißt. Und es gibt einen Schauspieler, Udo Kranz, Udo Ganz. Ihr wisst, wen ich meine. Der hat auch mal irgendwo Hitler gespielt oder sowas. Nein, das ist ja der ganz ein anderer. Also ich meine jemand, der auch bei Inglourious Basterds gespielt hat, so ein Grauhaariger, und der bei Gottes Gemetzels gespielt hat. Aber ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Also da bin ich echt kein Experte, was so Sachen angeht. Und der stand da an der Theke und hat wirklich das ganze Sortiment mit seiner Frau oder Freundin oder Affäre durchprobiert. Und dann habe ich mich so ein bisschen mit dem unterhalten. Das war ganz lustig, weil ich stand da und mein Glas war leer. Und dann kam die Frau, die da die Verköstigung gemacht hat mit den Leuten, sagte, soll ich Ihnen noch was einschenken? Ich kann so schlecht mit leeren Gläsern umgehen. Und dann dachte ich, ja, ich kann die letzten 10 Jahre zumindest sehr schlecht mit Alkohol am Steuer umgehen. Und dann hat er... ich nenne ihn jetzt den Porsche-Fahrer, sonst total asozial, hat er gelacht. Und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie doch die Diskrepanz ist zwischen besoffen Autofahren auf dem Land und besoffen Autofahren in der Stadt. Und ich glaube, wir kamen direkt auf einen Nenner, dass das auf dem Land was völlig anderes ist. Und auch da in der Pfalz, die ich landschaftlich jetzt wirklich nicht so prickelnd finde. Also ich hatte jetzt hier auch Münchner Kollegen, die gesagt haben in diesem Corona, ja, wir wollen mal deutschlandweit irgendwie Urlaub machen, was empfiehlst du denn? Da sage ich, ja, natürlich, fahrt doch an die Mosel. Und dann sind die aber nicht an die Mosel gefahren, sondern in die Pfalz. Und denen hat es dann gar nicht gefallen, so, weil es ist halt schon, es ist hügelig, klar haben die Weingärten viel Landwirtschaft. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus Mosel und Eifel und Hunsrück, aber natürlich im Jahresdurchschnitt viel, viel wärmer. Die Weine sind opulenter und so weiter. Ich komme völlig ins Schnattern. Aber deswegen, ich sage, komm, also die Pfalz kann man wirklich touristisch, ja, da gibt es bestimmt schöne Ecken und hin und her, aber es ist, fahrt doch einfach an die Mosel. Ne? Anyway, worauf wollte ich jetzt hinaus? Der Weinabend. So, und so ist dieser kleine Weinabend entstanden aus diesem Mosaik der Gestaltungskraft dieser Hochzeit, dass ich gemerkt habe, ach schön, da werden wir jetzt bestimmte Elemente, die es da gibt, einfach mit ins normale Leben reinnehmen. Es macht mir unheimlich viel Spaß. Und was war das Endresultat? Wir haben 7 große Gewächse getrunken mit ja insgesamt 7 Leuten. Mein Schwiegervater hat noch schöne alte Weine, Heimann Löwenstein, 1994, großes Gewächs Uhlen. Gut, damals gab es, glaube ich, noch keine großen Gewächse. Aufgemacht, also es war unheimlich fantastisch, Weine zu probieren, zu trinken. Dann eine Freundin von uns ist Önologin, die hat dann sehr, sehr viel Fachwissen noch dazu eingebracht. Also es war einfach ein ganz, ganz geiler Abend, und das werde ich das wiederholen. Ja, nächstes Thema ist Spätburgunder. Deutsche Spätburgunder gegen den Rest der Welt. Da freue ich mich schon drauf. Felix Brotmann, der auch hier zu Gast im Podcast war, den habe ich angeschrieben. Der hat mir zu dem Thema dann einige Empfehlungen gegeben. Das werde ich mir zu Gemüte führen. Dann insgesamt auf Ibiza ist auch immer wieder so eine Phase, wo ich viele neue Dinge dann irgendwie kreiere, wo ich einfach in so eine Leere reingerate, die Hände frei habe, irgendwie nichts tun muss, nichts abarbeiten muss. Und dann bin ich weniger wie so ein Segelboot auf dem offenen Meer, was so irgendwie da oben im Wellengang rum eiert, sondern ich bin mehr in der Neuerfindung. Ich kann mehr wie so ein U-Boot, unabhängig von den Strömungen da oben, agieren und merke, hey, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt gerade? Ich merke das immer, dass so Phasen eingeläutet werden, wenn ich mich um neue Rezepte kümmere und neue Themen einfach da sind und so weiter. Und so gab es dann auch ein Thema, das ich wieder angefangen habe und bis jetzt wirklich toll auch in meinen Alltag integrieren konnte. Und das war das Notizenschreiben. So, ich glaube, ich habe es schon erzählt, ich bin vor ein paar Wochen mal auf so ein Buch gestoßen von mir, wo ich Notizen reingeschrieben habe. Das war von, ich glaube, ich habe es mal erzählt, es war von so einer Bodenseereise, die ich damals gemacht habe, so ein Roadtrip. Und da habe ich festgestellt, ich versuche da irgendwie so ausformulierten und so witzigen Sätzen irgendwie meinen Alltag zu beschreiben und so weiter. Und dann habe ich mich ja jetzt viel mit dem Autor Hans-Josef Orthal auseinandergesetzt, der beschreibt, dass er sein ganzes Leben lang ständig Notizen machte, ständig irgendwelche Klatten voll machte und so weiter. Und das aber nicht in einer ausformulierten Weise, sondern mehr so stenografisch, kurz, stichpunktartig seinen Alltag beschrieb. Und dann dachte ich, ja, das ist natürlich genial, weil so ist von der Handlung ins Niederschreiben ist eigentlich keine Energie notwendig. Ne? Sonst sitzt man vielleicht da und überlegt sich, ja, wie schreibe ich denn jetzt den Satz irgendwie lustig? Wie mache ich es denn, dass das irgendwie unterhaltsam ist, wenn ich das in 10 Jahren lese oder sowas? Das ist aber, glaube ich, gar nicht Sinn und Zweck der Sache. Das kann man ja vielleicht, wenn man das vorhat, immer noch später machen. Aber wichtig ist, dass man es direkt niederschreiben kann, weil die Energie, die man da aufbringen muss, die hält einen vielleicht davon ab, überhaupt sich dann ans Notizbuch zu setzen und was aufzuschreiben. Ne? Und so habe ich es dann gemacht. Also ich habe mich da inspirieren lassen. Ich dachte, du machst jetzt einfach nur pro Tag, schreibst du, was hast du jetzt gemacht, in Stichpunktarten, was ist dir aufgefallen, was willst du vertiefen, gibt es irgendwie Sachen, die du zeitnah machen willst, die du in ferner Zukunft machen willst, die eine Rolle spielen und so weiter. Und da habe ich, ich gucke jetzt halt gerade mal in dieses Notizbuch, was ich da mache. Und dann habe ich hier zum Beispiel eine Notiz. Genau, das ist dann, sitze im Ibiza One und trinke den Castillo de Pevelada Stars Cover, muss ich unbedingt googeln. So, und dann habe ich hier notiert, Männer denken in Handlungen, Frauen in verkörperten Gefühlen, so als kleine Beziehungsnotiz, das will ich nicht weit ausführen. Dann Perspektivwechsel gelingt erst mit der Zeit und mit Abstand, ne, habe ich hier mir notiert. Dann nochmal eine Verköstigungsnotiz von dem Kava. Also und also Geschichten, ne? Und das ist unheimlich interessant, wenn man dann in der Woche dann nochmal einmal alles durchgeht, dann kann man gucken, wie zum Beispiel hier, waren heute an der Festung, gucken die Tage so eine Netflix-Serie, Squid Games. Sehr gut. So, waren in Santa Gertrudis, Santa Eulalia, im Passion Café essen. Geile Burger. Genau. Ich glaube, das geht gerade voll in die Hose, weil ich versuche irgendwie den tiefen Sinn und die tiefe Bedeutung eines notizartigen Tagebuchs irgendwie darzustellen, und dann lese ich hier den größten Schwachsinn vor. Aber es ist natürlich, das sind jetzt Sachen, die ich ad hoc, die vielleicht nicht zu privat sind, die ich jetzt ad hoc irgendwie hier finde. Was ist denn hier los? Freunde der Angestellten. Ah, oder auch Beobachtungen, die ich dann in Ibiza gemacht habe. Weinverköstigung wieder. Also ich habe viel Wein getrunken, also es ist unglaublich. Ich habe mich viel mit spanischen Weinen auseinandergesetzt. Dann, hier eine Idee, dass ich ein kleines PDF machen möchte. 10 kleine vegane Tapas mit 10 passenden Weinen dazu. Und 20 gute Weine und 20 vegane, also so Aperitif-Ideen, sowas und so. Das war eine Idee, die ich die ganze Zeit mal hatte, dass man wie so eine Abendveranstaltung macht, aber wirklich nur mit kleinen Häppchen. Also, dass der Aperitif eigentlich nie aufhört, ne? Weil das irgendwie ja auch immer die schönste Zeit einer Party ist. Da ist irgendwie Vorfreude im Gang und so weiter. Und ja, also, was ich damit jetzt grundlegend sagen möchte, ist, diese Notizen und die einfach so stichwortartig beschreiben sollen, was man am Tag macht, die brennen irgendwie das, was man erlebt, ja, wie so Harry Potter mit seiner Narbe. Also da habe ich immer so dieses Bild, oder als er da gezwungen wird in dem einen Film, da irgendwas aufzuschreiben, und die böse Lehrerin, die brennt ihm sowas in die Hand. So ähnlich ist es mit so Notizen, weil erinnert euch jetzt mal zurück, was ihr im letzten halben Jahr oder vor genau 4 Monaten gemacht habt. Was brennt sich wirklich an Erinnerung ein? Was ist wirklich heute noch da? Ne? Und das ist wenig, das ist eigentlich nichts. Man hat ständig so einen komischen Schleier darüber, aber meistens so die gleichen Themen, die einen da beschäftigen. Und ich glaube, mit so einem Tizbuch, einem Tagebuch führen, aber ziemlich frei, also ich habe da jetzt nicht so, es gibt ja auch so Dankbarkeitstagebücher und dann, das endet dann irgendwie so in Routinen oder sowas. Ich finde es schöner, wenn man einfach so formlos Notizen macht pro Tag und dann kann man später gucken, okay, was lief da, was haben wir da gemacht. Und ganz interessant wird es ja dann wirklich 10 Jahre später oder wie es jetzt ist. Was ist, wenn ich hier, habe ich auch viel über die werdende Vaterschaft oder sonst was notiert. Ist ja super lustig, wenn der kleine Scheißer in 10 Jahren oder sowas das mal hat. Da erinnere ich mich immer an den Text von Max Gold. Wenn jemand, der irgendwie Sachen von der Deutschen Bahn sammelt, zum Beispiel, ne, und er ist total wahnsinnig da drauf, er beschreibt, dass wir in der Schweiz mal neben jemandem saß, der sagte, könnte ich dieses Plakat da haben von diesem, vom Jubiläum dieser Eisenbahn und so weiter, haben Sie das noch unverpackt und sowas, ne? Und dann hat er eine riesen Bahnsammlung im Keller und hält das alles für total wichtig und wertvoll. Und ja, 30 Jahre später werfen die Kinder alles auf den Müll. Das ist so ein bisschen so. Aber ja, ich glaube trotzdem dran, dass da einige Sachen dann vielleicht rückblickend von Wert sein werden. Ja. Ich habe, bei Wein ist das übrigens total wichtig, ne? Also dass man, wenn man sich Wein nähert, dass man da Verköstigungsnotizen macht und da empfehle ich auch jedem, der sich dafür interessiert, mal so ein Weinbuch zu kaufen, wo man dann eine vorgefertigte Form hat, wie man eine Verköstigung macht und dann kann man später nämlich genau gucken, wie hat mir damals der Wein geschmeckt und wenn man sogar so weit geht, dass man sagt, hey, ich lagere mir mal 12 Flaschen eines Weins im Keller ein und will die Reifung in der Flasche weiter beobachten und ich hole mir jedes halbe Jahr eine neue Flasche aus dem Keller, dass man da dann wirklich vergleichen kann, hey, wie hat der denn von einem halben Jahr geschmeckt, was war denn da auffällig? Und so weiter. Ne? Ibiza, Zigeuner. Es ist wirklich so ein Thema, dass ich, wann immer ich da bin, ein großes Zigeunererlebnis habe. Ne? Und wer schon mal in Ibiza-Stadt war, der wird wissen, man muss eigentlich nur auf dem Marktplatz sich irgendwie hinsetzen da und die Leute werden einem auffallen. Also es gibt da so verschiedene Familien, die auch... Ja, man sagt, dass sie auch so ein bisschen so im Drogenhandel involviert werden. Grobe Anschuldigung hier. Aber es ist wirklich so. Und dann, es ist so geil, einfach da zu sitzen, Kaffee zu trinken und die Familien da zu beobachten, weil, erste, was einem auffällt, oder wie erkennt man die überhaupt, sie sind so angezogen, dass wenn du mir jetzt sagen würdest, Benni, zieh dich wirklich so absurd an, wie es nur eben geht, wäre das immer noch weniger absurd, wie die einfach angezogen sind. Also wir hatten als eine ältere Frau mit, ja, alt war die auch nicht, das ist halt einfach nur total verlebt. Vielleicht war die sogar so alt wie ich, aber vielleicht, ich schätze mal 50, aber kann auch wirklich sein, dass die erst 35 war. 130 Kilo würde ich schätzen. Und dann einen Mickey Mouse geprinteten, ein Mickey Mouse geprintetes Kleid, also wirklich unten bis zum, es hätte auch ein T-Shirt sein können, was einfach bis zu den Knien ging, also es war wirklich, und da drauf war dann Mickey Mouse, ne? Also so halb frotti, so komplett verwaschen, also ganz, ganz irre. Und die kenne ich, die sehe ich auch da öfter. Und dann waren wir in einer Bar, wo es dann auch Eis gab und Getränke und wir saßen draußen. Und dieses Verhalten, was sie halt an den Tag legen, auch so im Rudel immer, ist so komplett absurd einfach. Also man fragt sich, es ist so fernab von normalem Verhalten einfach. Also es kommt einem sofort subversiv irgendwie vor. Also es ist so als ist da was, also ich vergleiche es mal mit den Aborigines in Australien. Das war auch sowas. Also du hattest dann so diese weiße australische Bevölkerung, dann hattest du Aborigines da. Aber das waren auf einem Marktplatz, waren das zwei unterschiedliche Welten, die sich vermischt haben. Also du hattest dann zum Beispiel so komische, ja, so Rondelle, wo Geschäfte rund um einen Baum zum Beispiel angelegt waren. Und drumherum gingen dann irgendwie so die Australier, die englische Vorfahren hatten, gingen so einkaufen und in der Mitte fand dann irgendwie von Aborigines unter dem Baum so ein Barbecue statt. So, es waren einfach völlig, völlig andere Parallelwelten. So, also will ich jetzt nicht wertend sagen, kann man geil finden, kann man scheiße finden. Gott weiß, das ist einfach eine Beobachtung, die ich da gemacht habe. Und ähnlich ist es da auch. Man kann 100 Leute auf dem Marktplatz da rumlaufen sehen. Es gibt dann drei, die sich komplett anders verhalten. Und das sind dann Teile der Familie da. So, wir saßen vor der Bar und auf einmal kam dann diese Mutti und hatte jemanden dabei, wo man dann, das sind auch immer so komische Konstellationen. Da war jetzt ein junger Mann dabei, wo ich nicht wusste, ist das der Sohn? Ist das der Freund? Also so ganz, ganz absurde Konstellation. Und er hatte Adiletten an, eine schlabbelige kurze Hose und darüber so eine Regenjacke. Aber nur eine Regenjacke, darunter dann nichts mehr. Ne? Und es war so wirklich, wo ich dachte, was ist hier los? Und er pirschte sich ständig so an unseren Tisch ran und ging dann mal 3 Meter wieder vor, 2 Meter wieder zurück, während die Mutti in dem Geschäft verschwand. Und ich dachte, ja klar, hier ist jetzt irgendwie ein Deal. Ne? Also hier findet jetzt irgendwie ein Koks-Deal statt oder sowas. Ne? Sie klärt jetzt das Geschäftliche. Ich wollte übrigens, sie hatte ja nur das Kleid an und keine Tasche. Also wenn da irgendwie Ware irgendwo versteckt war, da wollte ich nicht wissen, wo. Ne? Und er war draußen so auf der Pirsch und hat geguckt und immer mal wieder rumgeguckt und gemacht und getan, eine ganz komische Körperhaltung gehabt und so weiter. Ich dachte, hier läuft jetzt irgendwie ein Deal. Ich war schon total besessen. Das Spiel ging 10 Minuten. 10 Minuten. Und dann auf einmal, ich dachte, jetzt passiert hier, gleich wird irgendwie gepfiffen und nee, komm raus und ne, wir müssen hier weg oder Gott weiß was. Immer mal wieder kamen auch andere Typen zu dem jüngeren Typen, der draußen gewartet hat und haben dann da rumgeredet, auch nur geguckt oder sind auf 5 Meter ran und dann wieder weg. Also seltsames Verhalten einfach, ne, wo man sofort so ein komisches Gefühl hat von, hier stimmt was nicht, ne, wie zum Beispiel... Also wer dieses Gefühl mal wahrhaftig fühlen will von hier stimmt was nicht, der sollte auch in Rio de Janeiro mal in diese komische, in dieses Viertel gehen, wo diese bunte Treppe da ist, ne? Wo dann irgendwie, wo, ach, das ist auch so ein Hotspot, ein touristischer Hotspot, der aber wirklich irgendwo in der Favela oder sowas liegt oder zumindest in so einem Randbezirk, der so ein bisschen komisch ist. Und wer dieses Gefühl so mal fühlen will, der sollte auch da hingehen, weil da hatte ich dieses Gefühl eine Viertelstunde lang. Ne? Anyway. Und ich dachte, jetzt passiert dir gleich was, ne? Jetzt wird dir gepfiffen, die Mutti kommt raus. Und was war? Nach wirklich 10 Minuten, fast Viertelstunde, kommt die Frau raus, ne, die Mickey-Maus-Kleid tragende Zigeunermutter und hat einfach zwei Becher mit Eis da drin, ne, und gibt dem anderen das. Und dann gehen die zwei weg und haben einfach nur Eis geholt. Ne. Also die war da einfach nur drin und hat Eis geholt, so. Jetzt habe ich mir ehrlich gesagt, bevor ich die Notiz hier gemacht habe, mir keine Gedanken darüber gemacht, was jetzt die Moral der Geschichte ist. Aber Fakt war, ich habe wirklich 10 Minuten da gedacht, hier geht doch irgendwas total Komisches vor. Hier geht doch echt irgendwie, ne, hier findet doch irgendwie gleich was statt oder Gott weiß was. Und dann war es einfach nur, no, die Zigeunerfamilie kauft halt einfach Eis und bam, so. Ja, damit lasse ich euch jetzt mal allein. Ich habe wirklich keine Moral der Geschichte jetzt. Ich würde fast sagen, es ist, je nachdem, wie man sich verhält und wie normabweichend dieses Verhalten auch ist, gibt man ja immer so einen gewissen Interpretations Spielraum für andere mit, ne? Dass man so denkt, okay, das ist jetzt irgendwie komisch. Und mit komisch werden dann sofort auch andere Assoziationsketten frei. Und ich sag euch ganz ehrlich, das Letzte, womit ich gerechnet hätte, war, dass die da jetzt einfach ein Eis kaufen und dann einfach normal weitergehen. Ich hatte meine vorgefertigte Story über die, dieses Verhalten, wie man sich verhält, wenn man Eis kauft, was man da tut und so weiter. Und die waren so jenseits von dieser Vorstellung, dass ich dachte, wenn die so weit weg sind, dann muss das auch so weit weg davon sein, von dem, was man, dass die sich da jetzt ein Eis kaufen oder sonst was. Ne? Das ist so meine, ich glaube, da müsst ihr auch mal nachhören. Einmal haben die ja wirklich Weihnachten, Zigeuner Weihnachten auf Ibiza, das war auch das Krasseste, wirklich. Aber ich glaube, das gibt es auch in irgendeiner anderen Solo-Folge. Sehr cool. Bevor wir jetzt aber hier zu Hörerbriefen, Feedback kommen, gerade noch, aktuelles Feedback zur letzten Folge mit Marco Wehr. Und da schreibt die Martina, der Satz, im richtigen Moment das Falsche unterlassen, das ist für sie der Kalenderspruch des Jahres. Und ich hab noch so lange darüber nachgedacht. Und ich wollte es in der Folge dann nicht, ich glaube, ich habe es ja auch genug ausgeführt, aber ich wollte dazu noch mal was in der Solo-Folge sagen. Und zwar, was heißt das so bei der Verlockung, bei den Verlockungen des Lebens einfach, ne? Also wenn man manchmal falschen Fährten nachgeht, so wie erleben wir das? Ne? Da stellen wir ja nicht irgendwie von heute auf morgen unser Verhalten um, sondern es ist ja eher so ein Prozess. Wir stellen fest, dass Verhalten X immer so zu Y führt und dann beginnt eine Reflexion. Und worauf ich da hinaus wollte, weil ich den Satz auch irgendwie dann doch gut finde, auch wenn er natürlich totaler Quatsch ist als Lebensweisheit, worauf ich ja hinaus wollte, war, dass Glück schaffen immer mit Tun verbunden ist, so in der normalen gebräuchlichen Denkweise. Und ich aber die Erfahrung gemacht habe, dass immens wichtig ist, eben auch das Falsche zu unterlassen. Ne? Und ja, ich find's halt interessant, weil das sagt der Satz ja dann aus. Ne? Also jetzt gehe ich mal, weiß ich, fällt mir jetzt kein Beispiel ein. Also ich stelle bei mir immer wieder schädigendes Verhalten dann fest, zum Beispiel. Ne? Und merke, dass wenn das Unterlassen vollbracht ist, dass dadurch einfach wie so ein Vakuum entsteht, wo vieles, was damit verbunden war und immer wieder zu schlechten Gefühlen, schlechten weiteren Verhalten oder Gott weiß was geführt hat, einfach mit wegfällt. Ne? Und unter dem Aspekt finde ich den Satz eigentlich ganz gut. Im richtigen Moment das Falsche unterlassen, herauszufinden, was um Himmels Willen führt denn immer wieder zu diesen und diesen Zuständen, die ich in meinem Leben vorfinde. Und da irgendwann die Reißleine zu ziehen und zu sagen, Leute, okay, ich habe es jetzt 7-mal gemacht, ich habe es 8-mal gemacht, ein 9. Mal erspare ich mir und dann gucken, ja, welches Vakuum wird denn da reingerissen und dann entsteht wieder einfach Platz für Neues. Deswegen, das war mir noch unheimlich wichtig, das noch zu diesem Satz zu sagen, weil ich das nicht mehr richtig ausführen konnte. Dann hat der Roland auch noch geschrieben und da haben wir ja in der letzten Folge mit Marco Wehr dann seine Frage aufgenommen und dazu schreibt er noch, ja, also ihr erinnert euch, da habe ich mich auch ein bisschen lustig darüber gemacht, weil der Roland mal sagte, na, also für mich war das erste Kind überhaupt keine Veränderung und sowas. Ne? Da habe ich halt gelacht und habe, glaube ich, da in der Folge auch gestärkt. Na, wahrscheinlich, weil seine Frau zu Hause war und der Roland 14 Stunden am Tag in der Firma war und sowas. Und das halt einfach nicht mitbekommen hat, was sich da verändert. Und darauf hat er dann geschrieben. Das war die schönste Nicht-Antwort, die ich jemals bekommen habe. Smiley. Ich bin bei meiner Aussage, dass sich nicht viel ändert, natürlich von mir ausgegangen. Am Anfang benötigt das Kind deutlich mehr die Mutter als den Vater. Der Mann hat deshalb etwas mehr Zeit, sich an die neue Situation zu gewöhnen. Wenn ich zurückdenke, waren die ersten 4 Wochen etwas stressig, da man solche Dinge wie Windeln wechseln eben lernen musste. Roland, da sage ich dir eins, da bin ich klar im Vorteil. Also so viel Windeln, wie ich in meinem Leben auch ohne Kinder gewechselt habe, Das, also da bin ich selbst dreifachen Zwillingsvätern voraus, glaube ich. Und er schreibt weiter, und das Kind noch nicht durchgeschlafen hat. Als Frau hat man es etwas schwerer, da es viele Dinge gibt, die mit Kind eben nicht oder nur schwer möglich sind. In Klammern Alkohol, durchschlafen, tanzen gehen. Ansonsten muss man in der Erziehung irgendwie eine Balance zwischen freiem, selbstbestimmtem Spiel und, sagen wir mal, entwicklungsförderndem Spiel finden. Das ist jetzt ein neues Thema, was er aufmacht. Wenn ich meine Kinder einfach machen lasse, was sie wollen, dann spielen sie den ganzen Tag mit ihren Autos. Zum Puzzeln oder Malen muss ich sie immer überreden. Am besten geht das mit kleinen Belohnungen, in Klammern Schokolade. Geil. Oder mit viel Lob. Das ist, Roland, aber das ist auch wieder so geil, weil das stelle ich mir gerade so bildlich vor. Das ist wirklich unglaublich. Wenn sie erstmal dabei sind, machen sie es dann auch mit vollem Ehrgeiz. Aber von selbst wären sie nie drauf gekommen, mal zu malen oder zu puzzeln. Dabei können auch solche Kompetenzen später wichtig sein. Das ist ja immer so dieses Ding, wie sehe ich ein Kind? Ne? Sehe ich das als, naja, da müssen jetzt Kompetenzen vermittelt werden und ich doktor da jetzt mit pädagogischen Tricks dran rum und werf natürlich meine Schablone da drauf und überlege mir, ja, was sind denn für mich wichtige Sachen, wichtige Kompetenzen, wichtige Werte und so weiter und versuche das dann irgendwie zu vermitteln. Also das kann man als Erziehung sehen. Ne? Und ja, oder man sagt halt, und ich glaube, da bin ich auch ganz bei André Stern, der auch schon im Podcast war. Die Folge empfehle ich nochmal, André Stern, schaut euch das mal an, dass man ein gewisses Urvertrauen darin hat, dass gewisse Entwicklungsfenster beim Kind einfach aufgehen. Das ist auch ja, gängige Lehrmeinung, würde ich mal fast sagen, die dann einfach nur adäquat befüttert werden müssen. Ne? Also das ist klar, wenn dann ein Entwicklungsfenster aufgeht und da ist jetzt irgendwie die Asi-Family, die rauchend und nur ins Handy glotzend auf der Couch sitzt, dann ist da einiges vertan. Ne? Im Gegenzug, wenn dann, das haben wir ja auch hier bei Maximilian ja nicht gesehen, er ist ja vielleicht jetzt von der Hirnleistungsfähigkeit kein genetisches Wunder, sondern ich glaube, er ist eher ein Förderwunder, weil zu gewissen Zeiten in seiner Entwicklung die passende Förderung einfach da war. Da war jemand, der ihn in die tiefe Mathematik eingeführt hat, etc. Und als dieses Fenster dann aufging, ne, und er da hat sich dann Interesse und Motivation und intrinsische Motivation vermischt. Aus meiner pädagogischen Arbeit empfinde ich es immer als schwierig, ne? Zu sagen, ja, ich weiß schon ungefähr, was man später im Leben braucht, das hat mir dann auch nicht geschadet und jetzt versuche ich das irgendwie zu vermitteln. Ich denke, was, egal, ob das jetzt Kompetenzen sind oder Grundwerte, ich denke, da ist Vorleben der viel, viel wichtigere Part. Ne? Kinder machen niemals, was du sagst, sie machen später das, was du vorlebst. Das ist, ja, alles andere erleben die als nicht kongruent und da sind Kinder extrem feinfühlig. Die wissen, was der Papa sagt, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was er macht. Und dann, ja, da verliert man da völlig an Zugang. Aber das ist die Folge, die finde ich ganz interessant da. Ja. Und klar gibt es dann auch Situationen, wie der Roland das hier beschreibt, mit Sicherheit, ne? Wo man vielleicht mit ein bisschen Druck die Kinder mal in eine andere Situation hieven kann, raus aus der Komfortzone. Und dann wird auch das als Spielfeld akzeptiert und so weiter. Ne? Definitiv. Also das glaube ich schon, dass man da ganz spielerisch mit umgehen kann. So, jetzt will ich mal ein paar Sachen vorlesen. Also ich hatte ja während meines Urlaubs wieder die Telegram-Gruppe geschlossen und da hatte ich ja schon lange gemerkt, dass das mir in dem Podcast, ja, das, was mir davon Nutzen wäre an der Gruppe und vor allen Dingen dem Podcast zu Nutzen wäre, eher zu wenig da ist und das, was mich eher nervt und was ich dann auch woanders sonst ausblende, ja, eher zu viel davon da ist, ne? Also nicht, dass das jetzt total überbordend wäre. Also ich glaube, die Gruppe war sehr diszipliniert und nicht ausgeartet oder sonst was. Aber es war schon so, dass ich eigentlich so dieses, mein Online-Verhalten in den letzten Jahren eher völlig umgestellt habe. Und die Gruppe noch immer so was war, wo ich dachte, oh, jetzt da wieder und jetzt noch dieses. Also es war so ein bisschen so wie, ja, ein alter Schrank, der irgendwie auch mal ausgemistet werden musste. Ne? Was jetzt nicht auf die Leute in der Gruppe bezogen ist, sondern einfach die Art, wie ich online konsumieren möchte, wie ich mein Handy oder wie ich mit anderen in Kontakt treten möchte. Und da habe ich ja einen Text geschrieben, das habe ich auch auf Patreon erklärt auch nochmal und auch in der Telegram-Gruppe geschrieben. Das habe ich ausformuliert, warum das so meine Beweggründe und meine Gedanken waren, die Gruppe zu schließen. Und das war für mich, als ich das beschlossen habe, war es alternativlos. Ne? Das war für mich eine sehr, sehr gute Entscheidung, wo ich aber auch wusste, ja, da muss ich ja noch komplett die Konsequenzen einfach von tragen. Da werden ein paar Leute sein, die sagen, nö, wenn das jetzt hier nicht mehr mit dabei ist in dem Programm, dann streiche ich auch meinen Support auf Patreon und so weiter. Und ja, das ist dann traurig, schade, weil natürlich möchte ich mit dem Podcast auch so eine Art Nebenjob haben. Genau, aber das ist so. Das ist dann alternativlos für mich. Also es wäre dann, es würde sich widerlich anfühlen, wenn ich nicht mehr das machen könnte, wonach meine eigene Intuition halt einfach strebt. Ne? Und klar, es hat dann vielen Hörern nicht gepasst oder die aus irgendwelchen anderen Gründen gesagt haben, nee, dann bin ich bei Patreon da weg. Und da bin ich auch völlig im Frieden mit. Ne? Also ich habe immer so das Mindset, jeder Euro, der irgendwie mir mal gegeben wurde, aus was für Gründen auch immer, da bin ich dankbar für, da bin ich, ja, das finde ich gut. Und wenn das dann nicht so ist, ja, oder irgendwann aufhört, dann ist es halt so. Ne? Da hatte ich früher wesentlich mehr Probleme mit. Aber wenn man den Podcast so lange macht, dann weiß man, ey, Benni, das sage ich mir ganz, ganz oft, Benni, du musst fließen lassen, fließen lassen, fließen lassen. Und es zieht dann auch immer die passenden Leute an und dann passt oder es passt dann auch nicht. Und bäm, also es ist nichts, wovon ich mein Seelenheil letztendlich abhängig mache. Ne? Und es kamen auch sehr viele Nachrichten von Leuten, die mir dann erstmal gratuliert haben zu einer neuen Lebenssituation und so weiter. Das fand ich auch alles sehr, sehr nett. Also vielen Dank da auch an alle, weil ich kann jetzt da nicht alle irgendwie vorlesen oder behandeln, aber ich will eine mal exemplarisch vorlesen. Ich nenne ihn jetzt nicht namentlich, weil ich ihn ehrlich gesagt jetzt gar nicht gefragt habe, ob ich das jetzt hier machen kann. Genau, und er schreibt, hey Ben, erstmal noch herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Ich habe heute die erste Nachricht in der Telegram-Gruppe gelesen und gerade eben die Patreon-Folge gehört. Ich kann deine Entscheidung zukünftiger Herangehensweise voll verstehen. Ich werde den Podcast auch weiterhin unterstützen. Ich finde auch, dass die Folgen auf Patreon einen sehr hohen Mehrwert bieten und sie bereichern auch mein Leben. Als 24-Jähriger freue ich mich immer über deine Lebensweisheiten und Erfahrungen. Ich war nie wirklich aktiv in der Telegram-Gruppe, da, wie ich mittlerweile festgestellt habe, ich kein Mensch bin, der online mit fremden Menschen über Gott und die Welt diskutiert. Deshalb bin ich auch nicht mehr auf Twitter oder Facebook aktiv. Ja, also dazu kann ich dir nur gratulieren, das habe ich ganz genauso. Wahrscheinlich haben mich auch die meisten Inhalte dort nicht gecatcht, da meine Lebensrealität einfach noch eine andere ist als die von 35 bis 50-Jährigen, teilweise schon mit Kindern. Ich denke, es ergibt absolut Sinn, dass du nur noch eine Gruppe unterhältst, die dir auch wirklich einen Mehrwert bietet und keine Belastung. Genau. Das ist, also gerade mal noch zu der anderen Gruppe, die ich dann mit 15 Leuten habe, das sind Leute, die ich kenne. Das ist eher so eine private, erweiterte Freundesgruppe, die zwar irgendwie schon um den Podcast da ist, aber wo ich weiß, zu dem ist jetzt ein anderes Verhältnis als einfach nur Hörer und Podcastmacher, sondern das ist einfach sowas, wo ich sage, zu den Leuten hätte ich auch Kontakt, wenn es diesen Podcast jetzt nicht gäbe. Ne? Und genau, der das geschrieben hat, das war nämlich genauso jemand, von dem ich mir immer gewünscht hätte, da mehr zu hören in dieser Gruppe und mehr so in so eine Wechselbeziehung mit den Inhalten letztendlich zu gehen. Ne? Und er beschreibt es auch schön, warum es nicht so war. Und ich glaube wirklich, dass solche Gruppen auch nicht dazu in der Lage sind. Es sind immer wieder bestimmte Effekte dann da, die das kaputt machen oder nicht förderlich sind. Ne? Also so Leute, die äußern sich nicht in so einem anonymen Feld von 70 Leuten und schreiben da jetzt einfach mal was. Ne? Besonders weil auch in der Vergangenheit, aktuell nicht mehr im letzten Jahr, wir da Fälle hatten von Leuten, die sich wirklich wie Scheiße verhalten haben, wo ich wirklich dachte, Leute, ne, das war immer so meine Maxime zu sagen, hey, das ist wie die Weihnachtsfeier oder die Jahresfeier hier im Golfclub. Ne. Ja, das kann man halt unheimlich schwer in so einem Online-Raum halt einfach kreieren, weil es immer was anderes ist. Du hast da immer Effekte, die nicht förderlich sind. Ich glaube, das habe ich auch auf Patreon mal genauer beschrieben, welche Effekte das sind. Aber genau, also so Nachrichten wie jetzt da von ihm kamen einige. Und obwohl natürlich so die Entscheidung alternativlos war, hat mich das natürlich gefreut. So, dass dann Leute sagen, aha, die erkennen das, die erkennen die Situation, die fühlen sich vielleicht in mich ein und sagen trotzdem, ja, ich habe so viel partizipiert an dem Podcast, ich finde das so geil und will das halt auch einfach weiterhin unterstützen. Genau. Ich habe noch ein paar Mails rausgesucht. Genau, und zum einen hier der Julian, fangen wir mal mit dem an. Da ist ein Auszug und zwei Themen will ich mir da raus packen. Er schreibt hier zum Beispiel, also es ist ein ganz langer Text, ich meine jetzt mal zwei kleine Passagen. Ich meine das nicht als Schleimerei, wenn ich sage, dass eine Sonntagsfolge bei mir zu einer Art Routine geworden ist und mich tatsächlich jede Woche aufs Neue auf die Folge freue. Was du über Beziehungen damals gesagt hast, hat auf jeden Fall einen Nerv bei mir getroffen. Was sind die Muster, durch die meine letzte Beziehung geendet sind? Und was die meiner Freundin? Letztendlich ging es bei unserem Konflikt um ihre Muster, um ihre Angst vor Beziehung, sich da richtig einzulassen. Ich habe mich, nachdem ich deine Folge gehört habe, damals dran gemacht, dieses Muster einfach mal zu durchbrechen und nicht derjenige zu sein, der von ihr an einem gewissen Punkt in der Beziehung weggeht. Das hört sich vielleicht jetzt toxisch an, aber seitdem ist die Beziehung sehr ruhig und gut geworden und ihre Beziehungsangst ist nicht mehr aufgetreten. Genau, also sowas freut mich ja enorm. Ne? Also wenn Leute, und das sind ja hier auch nichts anderes als Gespräche mit Freunden. So, also jeder hat ja die Möglichkeit, mir eine Mail zu schreiben und ich weiß, da draußen sind sehr, sehr viele Menschen, die keine vier besten Kumpels jederzeit zur Hand haben, die sie alles fragen können und machen können und vielleicht die 10 Jahre älter sind oder sowas. Und ich weiß auch, dass ganz viele, und die Situation hatte ich auch schon in meinem Leben, dass es Probleme gibt, wo der Freundeskreis eher eine komische, wie soll ich sagen, wo es überhaupt nicht hilfreich ist. Einen eher noch in eine Isolation oder sonst was treibt, wenn man bestimmte Probleme da anspricht. Und ich finde es dann geil, wenn man hier einfach wie in den Solo-Folgen, das mache ich ja ganz oft, einfach nur meine Gedanken zu Themen äußern, dass da Leute dann was rausziehen können, was sie auf irgendeine Art und Weise in ihr Leben halt einfach transportieren können und ausprobieren können. So. Und genau, er schreibt dann noch eine andere Folge, die ein Game Changer war in seinem Leben und so weiter. Und er schreibt, hoffe, der Podcast bleibt erhalten und darauf will ich noch, erstmal will ich noch sagen, ich meine das nicht als Schleimerei, das kriege ich ganz oft, schreiben mir Leute, hey, ich will jetzt nicht hier schleimen und dieses und jenes. Ich weiß gar nicht, was da für ein Glaubensgrundsatz dahinter steckt, aber ich sage natürlich ständig Menschen, was ich an ihnen mag, was ich geil an ihnen finde, wofür ich ihnen dankbar bin. Warum um Himmels Willen steckt da der Glaube hinter, dass das irgendwas mit Schleimerei zu tun haben sollte oder sonst was? Also ich glaube, das ist so eine, ich weiß nicht, ob es so ein Problem der Jugend ist oder sowas, warum das vielleicht nicht cool ist oder sowas, keine Ahnung, aber ich halte das für essentiell wichtig, dass wenn mir positive Gedanken zu einem Menschen durch den Kopf gehen, dass ich das einfach frei heraus sage und wertschätze. Da käme ich echt nie auf die Idee, da irgendwie so vorzuschießen, dass das jetzt aber auf gar keinen Fall irgendwie Schleimerei wäre oder dieses oder jenes. Aber ja, das nur am Rande, weil das lese ich ganz, ganz oft so. So, er schreibt weiter. Hoffe, der Podcast bleibt erhalten. Ich bin leider noch im Studentendasein gefangen, weswegen ich mir gerade nicht mehr leisten kann, als sich mit einem Obolus auf Patreon im Monat zu unterstützen. Wert wäre mir der Podcast wesentlich mehr und du spürst die Unzufriedenheit meinerseits, dass ich aktuell nicht mehr unterstützen kann. Ich hoffe, dass ich durch diese E-Mail ein wenig positive Vibes zurücksenden kann, die vielleicht ähnlich viel oder mehr wert sind als Geld. In jedem Fall, so Mails freue ich mich immer total und motiviert einen auch. Genau, und zu dem Support allgemein und mit dem Podcast, und da kommen wir, nee, da haben wir gleich noch eine Mail, da sage ich noch was zu. Also, so Mails freue ich mich extrem. Ne? Und ja, die werde ich auch immer versuchen, die irgendwie in den Podcast einzubinden und dann darüber zu sprechen. Also finde ich mega geil. Zu dem Unterstützen sagen wir jetzt nach der nächsten Mail noch was. Die muss ich nur kurz raussuchen. Da schreibt nämlich der Fabian: Dein Podcast habe ich vor knapp 3 Jahren auf YouTube angefangen zu hören. Ich habe die Welt der Podcasts so erst entdeckt. In dieser Zeit von meinem 22. bis zu meinem 25. Lebensjahr kann ich sagen, dass mich nichts mehr inspiriert hat als dieser Podcast. Auch in Bezug zu dem Zahlen für Inhalte habe ich mein Verhalten verändert und begonnen, für Inhalte in verschiedener Art zu bezahlen oder etwas zurückzugeben. So, gerade Anmerkung von meiner Seite, weil mir es immer wieder auffällt. Ich glaube, was da dran so ein Problem ist, ist so diese YouTube-Generation, die, man hat das ja auf YouTube, wenn man ein Video dann guckt oder sowas, egal, dann ist das immer, ja, abonniert hier den Kanal und kommentiert und für den Algorithmus. Da wurde so eine Währung etabliert, wo ich mir denke, ja, who cares? Also, ne? Und dadurch haben aber diese ganzen jungen Kerlchen mit 15, 16, werden die so in diesem Ding einfach wach, dass sie oder groß, dass sie denken, ah ja, cool, ich bezahle ja hier schon, ich bezahle ja mit meiner, dass ich das gucke. Ne? Also man hat so eine ganz andere Haltung dafür. Ich weiß nicht, für mich ist das eher so Oldschool. Also, dass ich denke, ja gut, wenn du jetzt das geil findest und das bezahlen willst, dann bezahl das doch. Das ist so ein wunderschönes Tauschmittel, Geld. Dann kann ich Zeit investieren, dann bekomme ich Geld dafür, das tausche ich dann in Sachen, die ich dann toll finde und bam. Ne? Und da ist das natürlich so in diesem YouTube, damit kam das irgendwie so auf, ne? Dass man so, und kommentiert noch und bitte hier die Glocke und bitte hier noch abonnieren und Like da lassen und dann hat da jemand schon das Gefühl, ja, der macht jetzt da voll viel für einen. Wo ich mir denke, nee, man klickt auf einen scheiß Knopf und der andere beschäftigt sich stundenlang damit. Ne? Am Ende des Tages denke ich mir, es geht mir irgendwie am Arsch vorbei. Ne? Also es ist so, dass ich mir denke, ja, dann mach es oder lass es. Ne? Ich find's irgendwie schon schöner, wenn man sich da gegenseitig unterstützt. Ne? Und wenn man da, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Es gibt eine Konsumentensicht in meinen Augen und es gibt die Erschaffersicht. Und die Erschaffersicht ist, dass man weiß, was dahinter steckt und dass man dann auch bereit ist, anderen dafür dann was zu geben, wenn die für einen was erschaffen. Und es gibt die Konsumentensicht, die ist so, wie komme ich am günstigsten, am billigsten an alles, was mich irgendwie interessiert. Und da schlängel ich mich dann durch. Ich glaube, die erstere Sicht ist glücklich machender, würde ich auf jeden Fall sagen. Ne? Aber ich glaube, da sind diese ganzen YouTuber da für verantwortlich, weil das irgendwann damit anfing. Also dass da, ne, also das kann man sich ja fast nicht mehr angucken, ne? Dass man da, ja, und jetzt sieht die und dann kommt hier und liked und hey, vielen, vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet. Who cares? Also denke ich mir doch, also ja, aber das ist vielleicht eine andere Generation. Ja, apropos, das letzte Mal, dass ich mich so über sowas könnte ich mich aufregen, ähnlich wie neulich, als ich im Baumarkt war und die Frau sagte zu mir in der Kasse, jetzt brauche ich noch ihre Postleitzahl. dachte ich, nee, das Braun, die würde ich gerne für mich behalten. So, dann hat sie einfach die Sachen so abgerechnet. Warum braucht die meine Postleitzahl? Also das Ding ist natürlich, sie hat sich eine Floskel angewöhnt, weil die da für ihre scheiß Marketingzwecke irgendwie wissen wollen, wie weit fahren denn die Leute hier in den Baumarkt, wie groß ist denn das Einzugsgebiet? Ja, aber so what, ich will ja einfach nur Schrauben kaufen. Und dabei würde ich es dann auch gerne einfach belassen. Und wenn dann jemand mit so einer Forderung da rankommt, so, das ist übergriffig für mich. Und so eine Forderungshaltung hat man ja auch gerade in Deutschland extrem, was so Inhalte wie diesen Podcast oder sonst was angeht. So dieses, ich höre dir zu und dadurch bin ich in dieser und jener Position. Nein, fick dich ins Knie. Du bist ja in keiner beschissenen Scheißsituation. Du hast auf den Knopf gedrückt. So. Also das ist doch eine völlige Verdrehung einfach, die mir auf den Sack geht. Ne? Hatte ich mit einem anderen Podcast-Hersteller, neulich auch einen E-Mail-Wechsel darüber. Den Podcast liebe ich. Ne? Ich sage jetzt nicht, oder kann man jetzt sagen, das ist vom... Der auch hier zu Gast war, Felix Botmann, und er hatte in einem Blog von dem Podcast Blindflug dann einen Kommentar, der mich selbst geärgert hat über die Folge, dass da irgendwie die Story nicht so interessant wäre und dies und jenes. Und dann habe ich ihm Felix geschrieben und gesagt, mich kotzt diese Mentalität an, dass ne, sobald 3 Jahre lang wird irgendwie schweigend wird zugehört, Und wird dann irgendwie alles gut gefunden innerlich. Aber das, was dann motiviert, einen Kommentar zu verfassen oder mal eine E-Mail zu schreiben, ist dann was Negatives. Bläh, das ist eine Kotzmentalität. So. Und dann habe ich halt geschrieben, dass ich das so schlimm finde, ne, dass alles so umsonst mitgenommen wird. Und auf einmal dann, wenn aber mal was nicht passt, da sofort öffentlich Kritik geäußert wird. Ne? Und da sagt er, und das stimmt auch, dieses kostenlose Argument, das ist nicht immer gültig, das stimmt. Natürlich können die Leute da Kritik äußern oder machen und tun. Und wenn es höflich formuliert ist und anständig und keine Ahnung was, dann ist das ja auch in Ordnung. Ne? Aber ich will einen Schritt weiter gehen, weil es hat was, dann es zeigt was über die Mentalität, und das kotzt mich einfach an, ne? Dass einfach Dinge hingenommen werden und ja, ich konsumiere, solange es mir gefällt, aber dann nach 3 Jahren, wo ich das dann alles gut fand, dann kotze ich mich dann aus, ne? weil diese eine Sache und sonst was nicht passt. Ne? Und das ist sowas, das nervt mich. Und das nervt mich bei anderen genauso, wie es mich bei mir natürlich nervt, weil ich es aus der Herstellerperspektive halt einfach sehe und nicht alles aus der Konsumentensicht. So. Und das nur nochmal dazu, was da für mich da den Unterschied ausmacht. Jetzt habe ich ganz hier von dem lieben Fabian die Mail völlig übergerantet und habe ganz vergessen, was ich eigentlich hier noch vorlesen wollte. Ja, er erklärt dann auf jeden Fall, warum er dann auch nicht so aktiv war in der Telegram-Gruppe. Und das ist für mich auch ein Fall, da hätte ich natürlich gern mehr gehört, aber das ist halt dann immer so. Mein Gott, was will man da machen? Ne? Also das ist ja klar. So, und er schreibt dann, das finde ich noch ein schöner Abschluss, ein ganz, ganz tolles Lob. Dein Podcast hat sich auch nie angefühlt, als würde ich ihn konsumieren, sondern eher, wie in deinem Intro schon erwähnt wurde, im Kreis von Freunden zu sitzen und zuzuhören. Dann schreibt er so einen langen Text, habe ich das letzte Mal geschrieben, als es mit meiner ersten Liebe über den Jordan ging. Das ist sehr lieb. Fabian, vielen, vielen Dank für die Mail. Jetzt wollte ich eigentlich noch die vom Holger vorlesen. Der Holger ist auch, den muss ich wirklich jetzt mal erwähnen, dass jemand, der auch nie in der Telegram-Gruppe war oder so, regelmäßig mir Mails schickt und wirklich extrem inspirierende Gedanken hat, auch Themen. Und eigentlich wollte ich jetzt ein Thema mir aus der Mail aufgreifen. Jetzt haben wir hier schon eine Stunde auf der Uhr stehen und ich werde diese Themen, Holger, die werde ich demnächst, wenn noch mal jemand aus dem philosophischen Kontext da ist, werde ich mir die aufgreifen und besprechen. der schreibt es weiter. Anderes Thema, kennst du den neuen Podcast Lanz und Brecht? Sowas könnte ich mir auch zwischen dir und Lars Töns Feuerborn vorstellen. Ihr harmoniert dermaßen gut auf der menschlichen Ebene, dass ihr eigentlich frei über alles Mögliche reden könntet und es ist immer spannend, tief und unterhaltsam wird. Nur wenn der Podcast, mache ich, aber nur wenn der Podcast von Lobenbergs Gute Weine gesponsert wird. Das wär wirklich herrlich, ja. Ja, cool. Nee, also Holger, die Mail ist abgelegt hier zur Wiedervorlage. Du hast ja viele geile Sachen angesprochen. Genau, was soll ich das jetzt kurz teasern? Nee, mach ich nicht. Wir machen jetzt hier Schluss. Nächste Woche geht es um das Jahr 1954. Ihr werdet wirklich überrascht sein, was da alles abging. Und ja, ich danke wirklich allen, die den Podcast hier mögen und supporten und auch davon weitererzählen. Das können Leute wie Fabian oder sowas, darüber habe ich gar nicht gesprochen. Ne? Also das ist immer der geilste Support, ne? Wenn ihr einfach Leuten Bescheid sagt und sagt, hier, guck mal die in die Folge, die ist doch bestimmt was für dich und so weiter. Und dann können die Leute sich das anhören. Das ist ein Support, der nichts kostet und da freue ich mich immer drüber, wenn dann Leute mir schreiben, die da über andere auf den Podcast gestoßen sind. So. Diese Woche gibt es dann auch noch die dritte Folge mit Merlin auf Patreon. Ich starte in den nächsten Wochen auch mit der ersten Folge zum Thema Vaterschaft, so meinen Gedanken dazu auf Patreon, da werde ich mir überlegen und ich werde tolle Gäste so aus dem Podcast-Umfeld dabei haben, auch demnächst in den nächsten Monaten jemanden, der gerade Vater von Zwillingen geworden ist und so weiter. Neuer Patreon-Supporter ist der Florian mit $5 im Monat dabei. Vielen Dank. Und jetzt, ich hoffe, das war jetzt nicht alles so eine wirre Folge. Ich habe mich hier ein bisschen in meinen Stichpunkten verloren, aber es ja, kam alles from the bottom of my heart. Ne? Was auch immer das heißt. Keine Ahnung. So, genießt den Sonntag. Bleibt geil. Ciao. Have you ever found words to get you where you should be? Every day is a mountain. I don't care what they say, 'cause I'm already lost in the way that you smile. I don't know what I do. You're killing me, you're killing me, you're killing me slowly. Can I love you if my life is already so dead?